الاضطرار
Fein Freiheit gleichheit agneiden beschaffen wird der Arbeitsmann
Also comrades come rally and the last fight let us face
The struggle carries on.
Long international Sankt Pauha.
Der offene Politkanal, Musik,
Politik,
Gesellschaft,
Kultur,
alles dabei.
Auf 97,5 MHz.
Unsere Musik, unsere Revolution.
Hallo zusammen, das ist der offene Politkanal auf Radio Lura 97,5 MHz. Heute in den nächsten zwei Stunden werden wir einen Fokus haben auf Polizeigewalt. Wieder einmal, denn solange es die Polizei gibt und somit auch Polizeigewalt, werden wir darüber berichten müssen. Wir hören zwei verschiedene Sendungen. Zuerst hören wir ein Gespräch zur Polizeigewalt mit Alexander Busch und Sven Deppisch im historischen Kontext der Polizeiausbildung und der Praxis. Das ist eine Sendung von Radio Bermuda aus Mannheim.
Ja, herzlich willkommen, Herr Sven Deppisch und Herr Alexander Busch, zu unserer Gesprächsrunde zur Polizeigewalt und ja auch deren historische Bedeutung, beziehungsweise ja, vielleicht sogar Kontinuität. Ja, für die Hörer sollten wir vielleicht gerade mal eine kurze Einführungsrunde machen. Vielleicht, wenn wir alphabetisch beginnen, Herr Alexander Busch.
Mein Name ist Alexander Busch. Ich arbeite zurzeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin in einem Forschungsprojekt zu Police Accountability, wo wir uns anschauen, wie insbesondere in Deutschland die Polizeibeauftragtenstellen, die Unabhängigen, arbeiten. Und vergleichen die international. Davor habe ich zu polizeilichen Personenkontrollen geforscht und schreibe meine Promotion zu Rassismus in der Polizei. Und das mache ich an der Humboldt-Universität und zwar ethnografisch. Und ja, das vielleicht so viel zum Kontext, zum Thema Polizei hier. Vielleicht noch als weitere Randnotiz vorher. Ich war, bevor ich in der Wissenschaft gearbeitet habe, habe ich auch ein paar Jahre ehrenamtlich sowie hauptamtlich für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in dem Kontext Polizei, Polizeigewalt, Polizeirassismus gearbeitet. Genau, so das vielleicht zu mir.
Ja, Herr Sven Deppisch.
Ja, dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Sven Deppisch. Ich bin tätig als Lehrbeauftragter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich Polizei. An den Standorten in Fürstenfeldbruck, Sulzbach-Rosenberg und seit neuestem auch Kassel. Dort unterrichte ich die angehenden Kommissare der bayerischen Polizei im Bereich der Polizeigeschichte, aber dabei handle ich in meinem Unterricht auch Themen ab des politischen Extremismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus und Reichsbürgerszene. Ich bin darüber hinaus an verschiedenen anderen Institutionen ebenfalls als Lehrbeauftragter tätig. Ich bin vom Hintergrund promovierter Historiker. Meine Dissertation habe ich über die Offiziersausbildung der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus geschrieben. Ich habe mir in dieser Studie angesehen, wie die Nationalsozialisten ihre führenden Polizeibeamten speziell an der Polizeischule Fürstenfeldbruck bei München ausgebildet haben und welche Auswirkungen diese Ausbildung auf diese Männer hatte, von denen ich in wirklich erschreckend vielen Fällen nachweisen konnte, dass sie an Massenverbrechen während des Zweiten Weltkriegs und speziell am Holocaust beteiligt waren und im Nachgang, dann in der Nachkriegszeit, relativ nahtlos wieder ihre Karrieren fortführen konnten und auch den demokratischen Beamten an den Polizeischulen zum Teil jene Einsatzmuster, Denkweisen und auch Feindbilder vermittelt haben, die schon vor 1945 in der Polizei Standard waren.
Ja, Sie haben diese Erkenntnisse ja auch in Ihrem Buch Täter auf der Schulbank veröffentlicht. Dann haben damit ja die NS-Zeit bzw. die Rolle der Polizei in der NS-Zeit entmythologisiert. Ja, das Buch kam erst 2017 heraus. Ja, relativ spät, würde ich mal sagen. Vorher war keine Aufklärungsbereitschaft da.
Also wir betreiben in der Geschichtswissenschaft seit circa 30 Jahren eine intensivere Auseinandersetzung mit der Rolle der Polizei im Nationalsozialismus. Das heißt, ich war jetzt keineswegs der Erste, der sich mit der durchaus verbrecherischen Rolle der Polizei im NS-Staat auseinandergesetzt hat. Ich bin aber der Erste gewesen, der sich konkret mit der Frage eben beschäftigt hat, wie eben die Ausbildung von diesen Polizeioffizieren, also heute würde man sagen Polizeikommissaren, ausgesehen hat. In der Forschung hat sich lange Zeit so ein bisschen auch die Frage darum gedreht, wie wirkungsmächtig die sogenannte weltanschauliche Schulung war. Also ein Unterricht, der sehr ideologisch aufgeladen war, der versucht hat, den Polizeibeamten die Prinzipien der NS-Ideologie zu vermitteln, aber eben auch viele weitere Themen in diesem nationalsozialistischen Ideologiekontext. Aber lange Zeit hat sich eben niemand konkret angesehen, wie die Ausbildung insgesamt aussah. Also insofern war das meine Pioniertätigkeit darin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Polizei, also insbesondere die Polizeischule Fürstenfeldbruck, da durchaus offen war für das Thema. Man war auch interessiert daran, etwas über die Hausgeschichte zu erfahren und auch über den darüber hinausreichenden Kontext. Man muss sich vor Augen führen, diese Polizeischule in Fürstenfeldbruck bei München war während des Zweiten Weltkriegs die wichtigste Polizeischule in ganz Deutschland. Es gab aber insgesamt zwei dieser Offiziersschulen der uniformierten Ordnungspolizei, zu der hauptsächlich die Schutzpolizei und die Gendarmerie gehören. Und diese Offiziersschulen einerseits in Berlin-Köpenick, das war sozusagen die ursprünglich als einzige Kaderschmiede eingerichtete Institution dieser Art, die dann ein Jahr später, also 1937 nach der Errichtung der Polizeischule Berlin-Köpenick, im Frühjahr 1936 dann eben durch die Brucker Institution Verstärkung bekam. Aber muss ich eben vorstellen, diese beiden Institutionen waren die einzigen, die dafür zuständig waren, das polizeiliche Führungspersonal unter den Vollzugsbeamten auszubilden. Denn diese Ausbildung, und das war das Überraschende, war sehr, sehr stark militärisch ausgerichtet. Es gab eine ganze Reihe von unterschiedlichen Fächergruppen. Es gab rechtliche Fächer, es gab polizeidienstliche Fächer. Es gab auch eine ganze Reihe von politisch weltanschaulichen Fächern. Aber insbesondere die militärischen Fächer überragten alle anderen Themen im Unterricht. Und insbesondere die Konzentration auf polizeitaktische Inhalte und darin wiederum der Fokus auf die sogenannte Bandenbekämpfung, das waren interdisziplinäre Themen innerhalb des Unterrichts, die während des Krieges sogar eine zentrale Figur innerhalb dieser Ausbildung einnahmen. Man muss sich aber vor Augen führen, dass schon die Polizei in der Weimarer Republik sehr, sehr stark militärisch ausgerichtet wurde, auch in ihrer Ausbildung, was schlicht und ergreifend damit zu tun hat, dass die Polizei über Jahrhunderte hinweg unter Kontrolle des Militärs gestanden hat. Nach Ende des Ersten Weltkriegs und eben durch den Versailler Vertrag wurde ja das stehende Heer auf 100.000 Mann begrenzt. Dieses Personal, das dadurch arbeitslos wurde, strömte dann in vielen Fällen dann in die innerstaatliche Exekutive, also in die Polizei hinein. Das waren Militärs, die keine polizeiliche Vorprägung und Ausbildung hatten. Und dementsprechend richteten sie auch die Polizei ziemlich militärisch aus, was sich dann insbesondere an den Polizeischulen zeigt. Und gerade durch die Anfangsphase der Weimarer Republik, die ja sehr turbulent war, durch Unruhen und Aufstände, insbesondere von linken Akteuren, wie eben die Ruhrunruhen des Jahres 1920, der mitteldeutsche Aufstand vom März 1921 oder eben die Hamburger Oktoberunruhen von 1923, hat sich dann trotz paralleler Ereignisse auf dem rechten Rand, wie eben der Hitlerputsch vom 8. auf den 9. November 1923 innerhalb der Polizei ein Feindbild festgesetzt, das so aussah: Der Feind steht links, formiert sich zu Banden, ist bewaffnet und daher gefährlich und muss eben entschlossen bekämpft werden. Das heißt, selbst in den späteren, ruhigeren Jahren von 1924 bis 1929, als sich auch die Polizei versucht hat zu modernisieren, hat sich dieses Feindbild immer weiter festgesetzt. Und ich konnte eben in meiner Studie zeigen, dass zumindest mal Fragmente dieser Denkweise in der bundesrepublikanischen Polizei mindestens bis in die späten 60er Jahre festzustellen war, aber zum Teil eben auch darüber hinaus. Das heißt, hier hat sich schon in der Weimarer Republik eine Denkweise innerhalb der Polizei kultiviert aufgrund von einerseits den Erfahrungen, die die Polizeibeamten gesammelt haben, aber eben aufgrund der doch sehr konservativen, zum Teil antidemokratisch ausgerichteten Personalstruktur. Diese Denkweisen haben wirklich eine lange Tradition innerhalb der Polizei gehabt. Während des Nationalsozialismus hat sich das Ganze verstärkt. Man muss sagen, der Übergang von der Weimarer Republik zum Nationalsozialismus war dann ein fließender, denn mit dem Kommunismus konnte man hier ein gemeinsames Feindbild teilen zwischen den Nationalsozialisten und vielen Polizisten. Das wurde während der NS-Zeit sehr stark radikalisiert. Das Interessante ist aber, dass sich in der Ausbildung gar nicht so viel änderte, wie man vielleicht glauben mag. Klar, der Unterricht wurde insgesamt sehr stark ideologisch ausgerichtet. Diese weltanschauliche Schulung ist 1937 dann offiziell von der SS dann auch auf die Polizei übertragen worden. Letztendlich hat es aber auch schon vorher eine sehr starke Ideologisierung innerhalb der Polizeiausbildung und auch im Polizeidienst gegeben. Aber hier zeigt sich eben diese Kontinuität im Denken, auch in den Einsatzmustern der Bandenbekämpfung, verschiedene Einsatztaktiken innerhalb des geschlossenen Einsatzes. Das sind Dinge, die aus der Weimarer Republik stammten und an die Nationalsozialisten gewissermaßen nahtlos anknüpfen konnten. Was ist jetzt so dieses besondere Moment dieser Bandenbekämpfung als eine Denkfigur? Nun, was ist eine Bande? Ja, das ist ja ein sehr diffuser Begriff. Man weiß nicht genau, wie viele Köpfe hat diese Bande. Was führt diese Bande im Schilde? Das sind sehr, sehr vage gehaltene Denkfiguren, mit denen man operiert hat, ganz bewusst operiert hat, um hier eine austauschbare Chiffre zu haben. Banden, das konnten natürlich Einbrecherbanden sein, das konnten Diebesbanden, Räuberbanden sein. Das konnten aber auch entflohene Häftlinge aus einem Konzentrationslager sein. Während des Zweiten Weltkriegs waren diese Banden insbesondere Partisanen. Hinzu kommt aber auch, dass eben rassisch definierte Gegner ebenfalls in diesen Bandenkontext eingeordnet worden sind. Man muss sich vor Augen führen, diese starke militärische, paramilitärische Ausrichtung der Polizei ist aber einhergegangen eben mit dem bis zur Routine übergehenden Einstudieren von polizeilichen Verhaltensweisen. Und mit diesem Gepäck, sowohl diese ideologische Vordeterminierung als auch diese typischen polizeilichen Einsatzmuster, ist dann die Polizei während des Zweiten Weltkriegs dann auch in den sogenannten auswärtigen Einsatz gezogen. Und letztendlich hat sie dort polizeiliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt. So hat das auch klingen mag. Das heißt, insbesondere, wenn wir uns ansehen mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, ist ein Verhalten eskaliert, das auch schon davor in Ansätzen zu sehen war. Im Windschatten der Wehrmacht eilen die Polizeibataillone der Ordnungspolizei, die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienstes der SS, kurz des SD, in das zu besetzende Territorium. Und dort im rückwärtigen Heeresgebiet ziehen diese Polizeiverbände von Ort zu Ort, um diese Kommunen erstmal zu umstellen, den Sperrkreis enger zu schnallen. Also da wird im Prinzip polizeilicher Absperrdienst geleistet. Andere Teileinheiten ziehen dann von Haus zu Haus, sperren diese Häuser ab, führen Razzien durch, führen Verhaftungen durch, bringen dann die verhafteten Personen dann an zentrale Plätze, um sie dann abzutransportieren. Also da findet ein Gefangenentransport gewissermaßen statt. Und das sind alles polizeiliche Verhaltensweisen, die auch schon in der Weimarer Republik Teil der polizeilichen Ausbildung waren, so auch im NS-Staat. Aber jetzt kommt eben hinzu etwas, was die Polizisten selbstverständlich nicht vorher einstudiert und eintrainiert hatten. Sie bringen diese Menschen dann in entlegene Gebiete, wie etwa Wälder, Schluchten oder Sümpfe, um sie dann in Massenerschießungen umzubringen. Und hier zeigt sich, dass die zentrale Rolle der Vorgesetzten hier zu einem entscheidenden Faktor wird. Das heißt, viele Polizisten wissen nicht genau, wie soll ich mich jetzt verhalten. Sie orientieren sich auch an Freiwilligen, die vorpreschen und auf diese Art und Weise zum Beispiel sich einbilden, Karriere machen zu können, wenn sie sich da so als besonders einsatzbereit zeigen. Und hier waren eben viele Vorgesetzten tätig, um eben einerseits so ein bisschen beruhigend auf die Schützen einzuwirken, aber auf der anderen Seite auch als Schleifer, um hier einen massiven Druck auszuüben. Und es zeigt sich, in den allermeisten Fällen haben die Polizisten dann erstaunlich leicht und bereitwillig nicht nur angefangen, diese Massenerschießungen durchzuführen, sondern sie haben letztendlich auch sich an dieses mörderische Handwerk sehr schnell gewöhnt und es in ihren polizeilichen Erwartungshorizont dann eingegliedert, so als ob das dann eine ganz normale polizeiliche Arbeit während des Zweiten Weltkriegs sein soll. Die weltanschauliche Schulung war hier in unterschiedlichem Maße prägend. Sie hat Taten vorbereitet, aber auch nachbereitet, gewissermaßen so als eine Art Beruhigungspille. Und letztendlich hat sie aber auch den Polizisten die Regeln, die Spielregeln des NS-Staats vor Augen geführt. wenn du Karriere machen willst, und das kannst du bei uns in der Polizei als Polizeioffizier, das war ja eine herausragende Position in der deutschen Gesellschaft, dann kannst du das nur dann machen, wenn du dich eben auch unter Regeln hältst und gemäß unserer Ideologie unsere Feinde bekämpfst. Also das heißt, hier gibt es auch eine sehr indifferente Deutungsweise dieser weltanschaulichen Schulung. Aber die eigentliche prägende Kraft entfaltete diese bis zur Routine einstudierte diese polizeilichen Verhaltensweisen und Einsatzmuster, die dann nach 1945 dann ebenfalls wieder an die bundesdeutschen Polizeischulen gelangten, auch im Kontext des sich verschärfenden Kalten Kriegs und des damit einhergehenden Antikommunismus, der dann in den westlichen Partnern dann geteilt wurde und auch eine Westintegration der Bundesrepublik wie auch der bundesdeutschen Polizei ermöglichte. Und in diesem Kontext zeigt sich, dass die in Anführungszeichen alten Hasen, also Polizisten, die während des Zweiten Weltkriegs schon eingesetzt waren, die zum Teil an massiven Massenverbrechen beteiligt waren, dass diese Leute dann genau diese Einsatzmuster, Denkweisen und Feindbilder wieder in die Polizei hineintragen, bis dann in den 60er, 70er Jahren ein allmähliches Umdenken stattgefunden hat und man gemerkt hat, also wir können mit diesen paramilitärischen Bandenkampfmanövern nicht den zivilgesellschaftlichen Protest angehen, also gegen demonstrierende Studenten vorgehen und dergleichen. Aber es dauerte eben auch einige Zeit, bis diese Reformmaßnahmen innerhalb der Polizei gegriffen haben, um sie von einer paramilitärischen Staatspolizei hin zu einer zivileren Bürgerpolizei, wie sich ja die Polizei seinerzeit auch ausdrückte, zu transformieren.
Ja, die weitreichende weltanschauliche Prägung der Polizisten in der Ausbildung hat lange angedauert. Ja, Herr Alexander Busch, wie ist Ihr Eindruck oder wie sind Ihre Recherchen ausgefallen zur heutigen weltanschaulichen Darstellung der Polizisten?
Ja, also das ist natürlich schwer zu sagen in dem Sinne, wir machen ja in Deutschland ja keine Forschung in dem Sinne zu Weltanschauung von Polizistinnen, so Einstellungsforschung in der Polizei gibt es ja nicht so wirklich. Jetzt hat es mal angefangen, dass das so ein bisschen mitspielt bei der Studie, die jetzt an der DA Poll durchgeführt wurde, die sogenannte Seehofer-Studie, die das ja ein bisschen macht. Da geht es aber auch um Einstellungs- und Arbeitsbelastungen mehr, also so eine richtiges Wissen über Einstellungen von Polizistinnen haben wir natürlich nicht, was wissenschaftlich fundiert ist. Ich kann natürlich nur in dem Sinne meine subjektive Wahrnehmung mitbringen über meine Studierenden, weil bei uns an der HWR werden natürlich auch die Berliner Polizisten des gehobenen Dienstes ausgebildet und daran bin ich auch beteiligt und habe natürlich auch noch Kontakt zu Polizisten, die ich ja ethnografisch beforscht habe. Da würde ich sagen, es ist ein doch durchaus breites Spektrum da, also dass man einfach wie das gerade geschildert wurde, dass gerade im NS-Regime eine Prägung stattgefunden hat. Das findet ja heute erfreulicherweise so nicht mehr statt. In der Polizei sind auch breite ein Potpourri breiter Einstellungen oder Lebensentwürfe mitzubekommen. Also es gibt sowohl Polizistinnen, die, sag ich mal, eher liberaler eingestellt sind. Dann gibt es durchaus Leute, die schon etwas konservativer mutmaßlich eingestellt sind. Das sieht man daran, dass so Debatten über Themen, die wir in der Ausbildung führen, dass da dann natürlich der Raum geschaffen werden soll, dass sie auch ehrlich miteinander diskutieren können. Also wir gerade ich bin ja dann in dem Sinne nicht in den klassischen Einsatztrainings tätig, die natürlich von Einsatzlehretrainern gemacht werden, die meistens aus der Polizei stammen, sondern ne, ich versuche ja soziologische, sozialwissenschaftliche Mechanismen zu vermitteln und da eine Diskussionskultur zu entwickeln, dass die Leute auch ihre Standpunkte austauschen können, verschiedene Meinungen austauschen können und sich das auch sagen können. Und da zeichnet sich schon ab, dass es ein, ja, ein breites Spektrum von Leuten da ist. Da gibt es alles und nichts, wenn ich das mal so platt sagen darf. Wir hatten natürlich auch schon Leute, die durchaus auffielen mit ja, rassistischen, durchaus auch extrem rechten Positionen und Aussagen oder auch Leute, die, sag ich mal, so eine Law-and-Order-Mentalität an den Tag legten. Im Gegensatz dazu haben wir dann Leute, die dann eher liberaler auftreten, die dann bei bestimmten Themen andere Einstellungen haben. Also was, welche Themen, die ich natürlich verhandle, sind na klar meine Forschungsschwerpunkte. Rassismus in der Polizei, wie weit ist der ausgedient, wie zeichnet er sich eigentlich aus? Da gibt es natürlich immer kontroverse Diskussionen, aber auch bei der Frage von Mechanismen der Kontrolle. Also dass ich natürlich, also ich in meiner Forschung auch, aber dass man in einem liberalen Rechtsstaat natürlich davon ausgeht, Checks and Balance, der Rechtsstaat ist nicht nur Law and Order, wie das manche, insbesondere konservative Politikerinnen oder auch manche Polizeigewerkschafter vertreten, sondern der Rechtsstaat zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass auch staatliche Gewalt kontrolliert wird. Was hat das denn für eine Konsequenz? Also wenn, ne, das ist ja die Frage, die auch Herr Deppestein in der Vergangenheit aus der Perspektive des Historikers geschildert hat, ist die Frage, die ich mir heute stelle oder über die ich auch viel noch versuche nachzudenken, auch mit meinen Studierenden diskutiere, bei solchen Fragen der polizeilichen Praxis. Inwieweit können die sich in der Polizei auch zeigen, sowohl im Negativen wie im Positiven? Das meine ich jetzt erstmal ganz neutral bewertet. Weil wenn wir jetzt gerade darüber reden, wir haben eine zivilere Polizei, wir haben eine bürgernahe Polizei, wir haben erfreulicherweise nicht mehr die militärische Ausbildung in der Polizei. Das hat zu einer humaneren Polizei geführt. Natürlich auch vor dem Hintergrund ja, des historischen Kontextes, dass man sich ja wünscht, dass die Polizei bestimmte Praktiken und Dinge nicht mehr mitträgt, wenn es drauf ankommt. Und da frage ich mich schon, ja, also wie würde das funktionieren? Jetzt ohne den Teufel an die Wand zu malen, aber wenn man sich bestimmte Praxen der Polizei anschaut, wo ich mich schon frage, das müssen Polizistinnen eigentlich von uns in der Ausbildung gelernt haben, dass das jetzt Maßnahmen sind, die vielleicht rechtswidrig sind. Aber wie kann man das organisieren, dass das auch thematisiert wird in der Polizei und das gemacht wird? Also wenn man jetzt, ist vielleicht ein einfacheres Beispiel, aber wenn es um Polizeigewalt geht, ich mich schon frage, naja, wenn so ein Kessel wie jetzt in Leipzig bei einer Demonstration über mehrere Stunden die ganze Nacht angedauert hat, da sollten zumindest unsere Studierenden, soweit ich die Ausbildung von meinen Kolleginnen in der Frage auch kenne, wissen, dass das problematisch ist, so lange Kessel unter auch solchen Rahmenbedingungen durchzuführen. Ja, wie kriegen wir das hin, dass solche Dinge dann auch innerhalb der Polizei thematisiert werden, dass da vielleicht auch eine Veränderung hinkommt? Also sage ich mal so, die demokratische Polizei auch im Inneren, es wird immer nach außen getragen, wir haben eine demokratische Polizei, ja, wie demokratisch ist sie eigentlich im Inneren, ist so eine Frage, die mich da beschäftigt.
Da sollte man vielleicht nochmal auf die ja, Strukturen der heutigen Polizei eingehen. Ja, Polizei ist ja, ich würde mal sagen, recht hierarchisch gegliedert. Da gibt es dann den Einsatzleiter, gerade wenn man sich so ja die vielleicht Einsätze bei Demos oder jetzt auch konkret die, wie ja Busch schon angesprochen hat, in Leipzig anguckt, da wird dann aber auch ja von Innenministern teilweise im Vorfeld schon recht viel Wind gemacht, so ja, wir müssen mit harter Hand vorgehen oder so, hört man da öfters. Und ja, jeder Innenminister, habe ich den Eindruck, der will sich im Moment sonnen, dass so Aktionen dann möglichst brachial durchgezogen werden.
Ja,
passt das zur Ausbildung?
Also wenn ich mal kurz sage, also die Gefahr ist ja da. Und ich meine, was ich schwierig finde und was ich versuche mit meinen Studierenden zumindest zu diskutieren, ist, dass ich diesen, also den politischen Diskurs, den wir teilweise haben, geführt von Innenministern, geführt von Polizeigewerkschaften, das sind ja so meistens die Akteure, die da auf dem Feld sehr zentral unterwegs sind, dass ich schon finde, dass sowohl sprachlich, also insbesondere sprachlich, ganz schön aufgerüstet wird vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, ich bin ja nicht der Historiker in dem Sinne, wir aber eine sehr zivilisierte Gesellschaft sind. Also wenn ich mir anschaue, auch der nervige Protest von die letzte Generation, insbesondere für Autofahrer, also ich persönlich bin davon überhaupt nicht betroffen, ich fahre in Berlin Fahrrad und wenn es mal regnet, ÖPNV, also sprich mich stören die im Alltag ehrlicherweise überhaupt nicht, aber es ist ja schon ein Protest, der stört, wie aber da